So, danke für den Lobpreis. Es war wunderschön. Preist den Herrn. Er verdient alle Ehre. Und erstmal Gottes Segen euch allen. Ich freue mich wirklich, das zweite Mal hier zu predigen. Und ich habe, bevor ich die Predigt vorbereitet habe, gebetet: Gott, gib mir ein Wort, was ich für die Gemeinde predigen soll. Und das Wort kam dann in 1. Korinther Kapitel 12. Das ist ein Kapitel, wo es sehr stark um die Geistesgaben geht und wie diese Geistesgaben auch eben die Gemeinde formen sollen. Und deswegen ist es heute, möchte ich heute wirklich über das Thema, das Ziel der Gnadengaben in der Gemeinde predigen. Und erstmal möchte ich für die Predigt beten. Und ja. Ja, himmlischer Vater, Herr, wir kommen vor deinem Thron. Dir gebührt alle Ehre, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir heute dich anbeten können, dass wir dich mit vollem Herzen dienen können, Herr. Und ich bete, Herr, jetzt, dass du mich wirklich als Werkzeug benutzt, Herr, für diese Predigt, dass ich wirklich zu den Herzen spreche, Herr. Öffne auch jedes einzelne Herz heute und lass wirklich jedes einzelne Herz heute dein Wort hören und dass auch die Gemeinde erbaut wird und geformt wird und dass es allein um dich geht, Herr, und dass du hier wirklich in der Mitte hoch gemacht wirst, Herr, dass dir einfach alle Ehre gebührt. Und dafür bete ich, Herr, in Jesu Namen. Amen. Also meine Predigt wird auf jeden Fall so aufgebaut sein, dass ich erstmal den 1. Korintherbrief Kapitel 12 mal vorlesen will, den Predigttext. Und dann möchte ich erstmal Allgemeines über die Gemeinde in Korinth erzählen. Und möchte auch erzählen, wie wichtig der Heilige Geist für die Gemeinde ist, wer der Heilige Geist ist und wie wichtig auch die Gnadengaben in der Gemeinde sind und vor allem auch dann das wichtige Ziel der Geistesgaben für die Gemeinde predigen. Und ich beginne erstmal zu lesen und werde dann eben die Verse auch einzeln auslegen, damit wir auch wirklich verstehen, was hinter den Versen steckt. Und ich lese im Namen des Herrn: Über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließt zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herr nennen, als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkung von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jeden persönlich zuteilt, wie er will. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Amen. Der 1. Korintherbrief ist so ein interessanter Brief, weil er eigentlich uns zeigt, wie die Gemeinde eigentlich Gott sieht, wie er die Gemeinde ordnen will und welche Ordnung auch in der Gemeinde Gott sieht. Und die Gemeinde in Korinth wurde von Paulus gegründet und wir müssen wissen, dass die Stadt Korinth war sehr stark geprägt von moralischem Zerfall. Es gab sehr viel Götzendienst in dieser Stadt, Trunkenheit, Unzucht und tatsächlich war auch die Gemeinde von diesen Problemen geprägt. Und deswegen war auch Paulus sehr besorgt gegenüber den Korinthern, weil auch Paulus wirklich verschiedenste Themen anspricht. Wir lesen zum Beispiel, dass die Korinther Probleme hatten, was die Lehre betroffen hat. Weshalb Paulus auch sehr viele gewisse Lehrthemen anspricht. Auch hatten die Korinther Probleme mit Stolz. Sie waren sehr stolz auf ihre Gaben und haben sich auch nur auf eine Gabe fokussiert. Sie haben sich nicht auf die verschiedensten Gaben, die Gott gibt, fokussiert, sondern immer nur auf eine. Und wenn wir im Kontext leben, geht es zum Beispiel um die Zungensprache. Weshalb auch Paulus da sehr stark auf diese Thematik eingeht. Auch lesen wir im Korintherbrief, dass die Gemeinde sehr viel Probleme mit Spaltungen hatte. Ja, und sich immer nur in einer gewissen Gruppe gesehen hat und keine Einheit mehr waren. Und Paulus liebte aber diese Gemeinde und sah auch, dass sie ein geistliches Potenzial hat. Diese Gemeinde hatte so ein starkes Potenzial und hat sich auch nach den Geistesgaben wirklich getrachtet und wollte auch wirklich was in dieser Stadt erwecken. Sie wollten, dass die Stadt zu Jesus kommt, dass die Stadt erweckt wird. Und deswegen, auch obwohl sie diese ganzen Umstände erlebt haben, was auch zum Beispiel mit Unzucht in Verbindung gebracht worden ist, zum Beispiel in 1. Korinther 5 lesen wir, dass es einen Bruder in der Gemeinde gab, der in Unzucht gelebt hat, und Paulus hat es sehr stark kritisiert. Aber dennoch sah Paulus dieses Potenzial, was in dieser Gemeinde steckte, und diese Gemeinde wurde dennoch von Jesus geliebt. Und deswegen hat Paulus auch einen so langen Brief für die Korinther geschrieben, in dem er versucht, sie wieder stark zu den geistlichen Gaben zu bringen und dass eine Auferweckung in dieser Gemeinde geschieht. Und deswegen ist der 1. Korintherbrief eigentlich ein Brief, der eigentlich für alle Zeiten gilt, für jede Gemeinde, weil wir auch, wenn wir den Brief lesen, sehen, dass dieselben Probleme, die vor 2000 Jahren waren, auch immer noch heute zu sehen sind. Und wenn wir uns zum Beispiel die ersten Verse angucken, die Verse 1 bis 4, ich lese nochmal vor: Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließ zu den stummen Götzen. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herr nennen, als nur im Heiligen Geist. Zu Beginn lesen wir, dass wir die Geistesgaben in der Gemeinde nicht totschweigen sollen. Wir sollen uns im Klaren sein, dass sie fester Bestandteil des Gemeindelebens ist. Gott hat jedem einzelnen Menschen, der jetzt hier ist, eine Gabe geschenkt. Und Gott will auch jedem Einzelnen hier diese Gabe offenbaren. Das heißt, wir dürfen nicht darüber schweigen, sondern wir müssen klar an diese Gaben glauben, die Gott für uns vorhergesehen hat. Wir müssen sie glauben und wir müssen auch in der Gemeinde darüber sprechen. Wir müssen zusammenkommen und über unsere Gaben und was uns Gott ans Herz gelegt hat, durch Gebet und Fasten, müssen wir darüber sprechen. Weil die Geistesgaben bilden den Leib Christi und sollen als Werkzeuge in der Gemeinde dienen. Sie bilden und formen den Leib Christi, und wie wir auch im Bibelvers gelesen haben, hat jeder eine unterschiedliche Aufgabe, aber jeder dient dem anderen. Und deswegen müssen wir uns wirklich im Klaren sein, dass wir nicht nur Besucher in der Gemeinde sein sollen, sondern Täter für die Gemeinde. Egal, ob jemand sich im Glauben schwach fühlt oder stark oder ob jemand jung oder alt ist. Es gibt dafür keine Voraussetzungen, wann man die Gaben bekommt. Jeder Einzelne soll Täter für die Gemeinde sein und soll sich von Gott benutzen lassen, egal in welchem Lebensumstand er sich befindet. Und deswegen sagt ja auch Jesus zum Beispiel, in den Schwachen ist er stark. Und das werde ich dann auch jetzt im Kontext lesen, genau dasselbe sagt Paulus, dass vor allem Gott sich bei den Schwächeren erhöhen will und ihnen ihre Gaben zeigen will. Deswegen sollten wir wirklich uns bewusst sein, dass die Gnadengaben absolut wichtig für das Gemeindeleben sind. Sie dienen auch dazu, dass eben die Gemeinde erbaut wird und auch Wachstum und Auferweckung in der Gemeinde geschieht. Und was ich so interessant finde, ist, dass die Korinther sich in so schlimmen Umständen, unterwegs waren, aber dennoch, Paulus sagt, hinter euch steckt geistliches Potenzial. Gott will was Großes aus eurer Situation schaffen. Er will, dass in dieser Stadt eine Auferweckung geschieht. Und das sehe ich auch in Zirndorf. Zirndorf ist eine Stadt, die Jesus braucht. Amen. Allein schon meine Nachbarn, ich rede mit ihnen über Jesus und sie kennen Jesus gar nicht. Die leben seit 70 Jahren in Zirndorf, haben Familie gegründet, haben das schönste Haus. Und ich rede mit ihnen über Jesus und die haben so einen Abstand. Sie wollen von Jesus nichts wissen. Zirndorf ist wirklich, muss man sagen, verloren. Weil viele hier einfach nur leben, sie leben ihr Leben, kümmern sich um den Garten, aber wollen sich nicht über ihre Ewigkeit Gedanken machen. Ja, es ist wirklich so. Und deswegen glaube ich daran, dass Zirndorf Auferweckung braucht. Und dass diese Auferweckung, die hier geschieht, auch eben sich auf die anderen Städten auswirken kann. Auf Fürth, auf Nürnberg, Erlangen. Es sind so viele Städte, die Jesus brauchen und die Jesus noch gar nicht kennen. Und deswegen lasst uns wirklich das Wort jetzt annehmen und wirklich uns danach trachten, welche Gaben will uns Gott geben. Und das egal, wie stark wir im Glauben sind, in welchen Umständen wir uns befinden, lasst uns wirklich unser Herz dafür öffnen. Und wichtig ist eben, dass wir auch wissen sollen, wer ist denn der Heilige Geist? Wir lesen zum Beispiel jetzt, ne, wie ich in Vers 3 gelesen habe, dass wir nur im Geist Gottes Jesus Herr nennen können. Aber es gibt ja viele, die sagen, Jesus, du bist der Herr. Und wir wissen ja auch, dass es aber viele gibt, die eben, wo Jesus sagen wird, viele werden in meinem Namen kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen geweissagt, aber ich werde sagen, ich kenne euch nicht. Das heißt, wir müssen uns wirklich im Klaren sein, ist der Geist Gottes in uns? Machen wir unser Leben von ihm abhängig? Weil nur dann können wir mit dem Herzen Jesus Herr nennen. So steht es im Wort. Es kann aber auch niemand Jesus Herr nennen, als nur im Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott selbst, der Geist Gottes. Der lebt in uns. Und Jesus sagte, wer mein Wort hört und mich liebt, zu dem werden mein Vater und ich kommen und Wohnung bei ihm machen. Und diese Innewohnung ist durch den Heiligen Geist. Der Vater und der Sohn leben dann in uns und verändern unser Herz und zeigen uns dann, welche Gaben uns Gott geben will. Und der Heilige Geist ist auch eine Person. Er ist nicht nur eine Kraft oder so eine übernatürliche Kraft. Er ist eine Person, die dir begegnen will. Deswegen heißt es ja auch in Apostelgeschichte, dass wir den Heiligen Geist sogar belügen können. Wir können ihn sogar belügen. Oder wir können ihn betrüben. Wir können ihn in unserem Leben betrüben. Ihn traurig machen, ihn, dass er nicht mehr so viel Raum in unserem Leben hat. Er ist eine Person. Er ist eine Person, der dir persönlich begegnen will und der dir auch persönlich die Gaben austeilen will. Und deswegen müssen wir uns im Klaren sein, mit wem haben wir es hier zu tun? Der Heilige Geist ist eine Person, die dritte Person des einen Gottes aus der Trinität. Und da komme ich zum nächsten Punkt, dass wir unsere Geistesgaben nur erkennen können und nur danach trachten können, wenn unser Glaubensleben wirklich vollkommen abhängig ist vom Heiligen Geist. Nur dann können wir unsere Gaben erkennen. Weil manchmal will unser Fleisch uns vielleicht ja Gaben zeigen, wo wir uns sehr gut sehen. Zum Beispiel, man erkennt eine Gabe, man kann gut singen und man denkt, okay, das ist jetzt meine Berufung. Aber vielleicht will der Heilige Geist dir eine andere Gabe zeigen, wo wirklich deine Berufung steckt. Deswegen müssen wir immer unterscheiden, was will der Geist und was will mein Fleisch. Und deswegen muss der Heilige Geist in unserem Glaubensleben Raum finden. Wir müssen ihn einladen in unserem Leben, damit wir wirklich unsere Berufung durch Gott erkennen können. Weil aus eigener Kraft und ohne Abhängigkeit vom Heiligen Geist können wir nichts tun und werden sogar vielleicht einer falschen Berufung folgen. Weil Gott will wirklich in dein Herz eine Berufung legen, wo du wirklich Veränderung und Erweckung in diese Gemeinde und in Zirndorf bringen kannst. Und das, was wir vielleicht manchmal sehen, sieht Gott anders. Gott hat immer einen anderen Plan, der vielleicht für uns am Anfang nicht so schön erscheint, aber danach ein Segen sein kann. Das ist wirklich so. Deswegen lasst uns wirklich danach trachten, welche Gabe will der Heilige Geist wirklich von mir? Welche soll ich wirklich in die Gemeinde einbringen? Und das lesen wir auch in 1. Korinther 12, Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Also wie der Heilige Geist will, wird er zuteilen. Deswegen betete Jesus, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, Vater. Nicht mein Wille geschehe, sondern der Wille des Vaters soll geschehen. Und der Heilige Geist sagt, er teilt die Gaben aus, wie er selbst will. Weil am Ende kennt er dein Leben und deine Zukunft und wie du eben den Segen in die Gemeinde und in diese Stadt bringen kannst. Du kannst nicht in die Zukunft schauen, aber Gott kennt deine Zukunft, er kennt deine Vergangenheit, er kennt deinen Lebensweg und weiß, was das Beste für dich am Ende ist. Und deswegen lasst uns wirklich, wenn wir uns darauf fokussieren wollen, wie erkenne ich meine Gaben für die Gemeinde, lasst uns wirklich uns auf den Heiligen Geist fokussieren. Und deswegen bete ich auch dafür und vielleicht passiert es auch mal, dass ihr mal zusammenkommt und wirklich eine richtige Gebetsrunde habt und wirklich betet, Herr, zeige uns die Gaben, die du uns geben willst. Und da komme ich dann schon zum nächsten Punkt, welche Gnadengaben gibt es eigentlich? Und was mir so persönlich sehr stark auffällt, jetzt in unserer heutigen Zeit, dass sich viele Gemeinden, und das waren auch bei den Korinthern so, nur auf gewisse Gaben fokussieren. Und sehr oft fällt mir da zum Beispiel ein das Sprachengebet. Ja, sehr viele Gemeinden fokussieren sich zum Beispiel auf das Sprachengebet. Oder auf Wunder und Zeichen. Aber wenn wir uns jetzt mal die Aufzählung von Paulus angucken und auch den Kontext angucken, was Paulus über die Gaben sagt, dann erwähnt er erst, dass die Gabe, Worte der Weisheit an die Gemeinde weiterzugeben, erwähnt er als erstes. Die Gabe, Worte der Weisheit an die Gemeinde weiterzugeben. Und ich glaube, dass hier jemand ist, in dieser Gemeinde, der von Gott diese Gabe bekommen wird, Worte der Weisheit in diese Gemeinde zu sprechen. Und das ist das, was ich meine, dass man auch vielleicht im Gottesdienst, dass ein, zwei Leute aufstehen und sagen, ich habe ein Wort der Weisheit von Gott bekommen durch die Bibel. Und dann predige das Wort, weil du damit dann jeden Einzelnen erbauen kannst. Und das ist das auch, was Paulus sagt, dass Worte der Weisheit und der Erkenntnis zu sprechen, am Ende die Gemeinde erbaut, aber nicht zum Beispiel die Zungensprache, weil dich niemand verstehen wird. Aber die Worte der Weisheit aus der Bibel und der Erkenntnis erbaut die Gemeinde und kann sogar dazu bringen, dass ein Ungläubiger zum Glauben kommt. Das lesen wir zum Beispiel in 1. Korinther 14, Vers 24. Wenn aber alle weissagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar. Und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Paulus betont, dass die Gabe der Weisheit absolut notwendig ist für die Gemeinde und dass ein fester Bestandteil des Gemeindelebens sein soll. Und ich glaube, dass hier jemand ist, der diese Gabe von Gott bekommt und wirklich in dieser Gemeinde eben das reinsprechen kann. Die zweite Gabe, die Paulus erwähnt, ist die Gabe, Worte der Erkenntnis an die Gemeinde weiterzugeben. Worte der Erkenntnis. Das bedeutet, es gibt hier viele, die vielleicht noch nicht die Erkenntnis haben, was lehrt die Bibel? Was lehrt die Bibel über verschiedenste Themen, über Eheleben, über das Glaubensleben, wie lebe ich mit dem Heiligen Geist? Und dafür braucht es Erkenntnis. Dafür braucht es jemand, der aus der Schrift heraus Erkenntnis gewinnt und diese an die Gemeinde weitergibt, damit jemand anderes dadurch erbaut wird und lernen kann und dadurch im Glauben wachsen kann. Das ist die zweite Gabe, die Paulus erwähnt und die ganz am Anfang steht. Und das hört sich vielleicht, wenn man es sich so durchliest, ja okay, Worte der Weisheit weitergeben und Worte der Erkenntnis, das sind ja nur Worte, die ich gebe. Da steckt ja nicht viel Action dahinter. Ja, aber es muss auch nicht viel Action dahinter stehen, sondern es muss Geistliches dahinter stehen. Geistliche Worte müssen gesprochen werden. Weil das am Ende unser Herz berührt. Natürlich, Lobpreis ist wunderschön. Gebet, dass wir zusammen beten, ist wunderschön. Aber wir brauchen auch Erbauung durch das Wort, weil durch das Wort spricht Gott zu uns. Das heißt, Paulus setzt das Wort Gottes an erster Stelle. Die dritte Gabe ist die Gabe, einen Glauben zu besitzen, der Berge versetzen kann. Paulus schreibt, einem anderen glauben in demselben Geist. Wir brauchen Glauben. Jesus erwähnte so oft den Glauben in den Evangelien. Und Jesus war sogar voller Zorn und sagte, wie lange soll ich noch bei euch bleiben, ihr Kleingläubigen? Er hat den Glauben immer an erster Stelle gesetzt, deswegen sind wir auch nur aus Glauben errettet. Wir sind aus dem Glauben errettet und haben das ewige Leben dadurch bekommen. Und das ist die dritte Gabe, die Paulus erwähnt. Einen Glauben zu haben, der Berge versetzen kann. Und ich glaube daran, dass hier auch jemand ist, der einen Glauben hat, der in dieser Gemeinde und in Zirndorf Berge versetzen kann. Daran glaube ich. Und das ist wichtig und wir brauchen das, weil dadurch so viel Erweckung entstehen kann. Und das sind die Voraussetzungen, die eben dann auch die Gemeinde formt und weiterbringt. Und dadurch entstehen dann auch andere Gaben, wie zum Beispiel Wunder und Zeichen, weil die eben durch den Glauben entstehen. Doch es braucht erstmal den Glauben, der Berge versetzen kann. Diesen Glauben brauchen wir, damit Erweckung entsteht. Und das ist eine Gabe, die Gott gibt. Hat das jemand schon mal von euch gelesen, dass es eine Gabe ist, einen starken Glauben zu haben? Ja. Genau, das ist eine geistliche Gabe, die Gott anordnet. Deswegen lasst uns wirklich nach diesen Gaben trachten und uns wirklich auch auf diese Gaben fokussieren. Die nächste Gabe, die Paulus erwähnt, ist die Gabe der Heilungen in demselben Geist. Und das ist interessant. Er erwähnt erst den Glauben und dann kommen die Heilungen und dann kommen die Wunderzeichen. Das heißt, der Glaube ist auch die Voraussetzung dafür, dass eben Heilung und Wunder entstehen können. Und ich rede davon nicht, dass wenn jemand vorne steht und es wird für ihn gebetet, dass er den Glauben haben muss, sondern die Gemeinde, die betet, muss den Glauben haben. Wir müssen den Glauben haben, dass Gott den Menschen, für den wir beten, ihn heilen kann und ihn zum Evangelium bringen kann. Wir müssen diesen Glauben in uns haben. Das ist wichtig. Erstmal müssen wir unseren Glauben prüfen und schauen, wie stark stehe ich im Glauben, wie stark glaube ich, dass Gott verändern kann, und dann entsteht auch Veränderung. Die weitere Gabe, die Paulus nennt, ist die Gabe, Geister zu unterscheiden. Eine sehr, sehr wichtige Gabe, die Gabe, Geister zu unterscheiden. Warum? Weil wir müssen ehrlich sein. Wir werden immer wieder Menschen begegnen, die vielleicht nicht den Heiligen Geist haben, wie wir es gedacht haben. Und davor hat auch Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 5 gewarnt. Da war einer, der in sehr starker Sünde gelebt hat, in Unzucht. Lesen wir in 1. Korinther 5. Und Paulus sagt, den müsst ihr aus eurer Mitte wegtun. Das hört sich hart an. Aber das diente dazu, damit die Gemeinde nicht gezüchtigt wird von Gott. Das ist hart. Und dann im Kontext lesen wir im 2. Korintherbrief aber, dass der Bruder Buße getan hat und wieder in die Gemeinde aufgenommen worden ist. Aber wir müssen davor wirklich aufpassen, weil wir werden immer wieder Menschen begegnen, die sagen, sie haben den Heiligen Geist und planen hinterlistige Dinge, schaden vielleicht auch der Gemeinde. Und am Ende, warum entsteht das? Weil wir nicht die Geister unterscheidet haben. Wir brauchen die Gabe der Geistesunterscheidung. Dass hier jemand ist, der erkennt, er hat den Heiligen Geist und er nicht. Und deswegen sagt er auch Jesus, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das heißt, es braucht in der Gemeinde Menschen, die diese Gabe von Gott bekommen, Geister zu unterscheiden. Zu erkennen, er hat den Heiligen Geist noch nicht. Und er muss noch zum Glauben kommen. Er muss noch zum Evangelium kommen. Er muss den Heiligen Geist in sein Leben einladen. Deswegen sagte auch der Apostel Johannes in 1. Johannes Kapitel 4, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Wir müssen auch die Geister prüfen. Das ist wichtig, sehr wichtig für die Gemeinde. Wirklich. Und das müssen wir predigen. Wir können uns nicht nur auf ein, zwei Gaben fokussieren, sondern wir müssen das Ganze betrachten, was Paulus erwähnt. Und dafür bete ich wirklich, dass wirklich ihr zusammenkommt und wirklich auch zusammen betet, weil ich glaube daran einfach. Ich glaube nicht, dass das umsonst ist, dass ich dieses Wort bekommen habe. Ich habe wirklich gebetet und ich habe die Bibel einfach aufgeschlagen. Und dann kam 1. Korinther Kapitel 12. Weil ich glaube daran, dass Paulus zu der Gemeinde, zu unserer Gemeinde sprechen will, dass hier geistliches Potenzial steckt. Egal ob jung, alt, noch nicht stark im Glauben, sagt, hier steckt geistliches Potenzial drin. Wie lange gibt es schon diese Gemeinde? Wie viele Jahre dient diese Gemeinde schon Gott? Und wie viel haben wir schon in Zirndorf, wie viel Erweckung haben wir schon in Zirndorf gebracht? Wie viele Jugendgottesdienste wurden hier veranstaltet? Wie oft haben wir mal in der Stadt gesungen? Und ich glaube daran, dass Gott zu euch sprechen will. Ich sehe euer geistliches Potenzial und will jedem eine Gabe geben, die er vielleicht noch nicht in seinem Leben gesehen hat und die er auch nicht in seinem Leben gedacht hat zu bekommen. Und dann habe ich in Klammern gesetzt noch die Gabe der Sprachenrede und Auslegung. Warum habe ich das in Klammern gesetzt? Weil, wenn wir uns den ganzen Kontext durchlesen, Paulus die Gabe der Sprachenrede mehr kritisiert. Heutzutage gibt es ja in vielen Gemeinden, wo angefangen wird, dass alle in Zungen reden und darauf sehr stark der Fokus gelegt wird. Und ich will das auch nicht absprechen, aber es gibt gewisse Ordnungen in der Gemeinde, die Paulus nennt. Paulus schreibt zum Beispiel, wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es zwei, höchstens drei sein und der Reihe nach. Und einer soll es auslegen, ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde, er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Bei der Sprachenrede muss es auch einen Ausleger geben. Jemand, und ich glaube daran, dass Gott diese Gabe gibt. Aber dann gibt auch Gott jemanden die Gabe, diese Sprache auszulegen. Und Paulus sagt, wenn jemand in Sprachen reden will, so muss es einen Ausleger geben, der es auslegt. Und wenn nicht, dann erbaut es die Gemeinde nicht. Deswegen schreibt er ja auch, er schreibt es in den Auswirkungen trachten, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Also die Gaben sollen die Gemeinde erbauen. Und Paulus erwähnt im ganzen Kontext, dass die Gabe der Worte der Weisheit, die Gabe der Erkenntnis und die Gabe, einen Glauben zu besitzen, der Berge versetzt, das sind die Gaben, die in den Fokus kommen sollen und die die Gemeinde erbauen. Und dann kommen die restlichen Gaben, die Wunder, die Heilungen, wodurch auch Menschen zum Glauben und zum Evangelium kommen können. Aber diese Gaben erwähnt Paulus und stellt sie in den Vordergrund. Und nicht die Sprachenrede, die zwar auch als Gabe von ihm betitelt wird. Aber er sagt ganz klar, trachtet nach den Gaben, die die Gemeinde erbauen. Und deswegen, das sollte unser Fokus sein. Wir müssen einander erbauen, einander dienen und diesen Leib formen. Und deswegen bete ich wirklich, lasst uns an diese Gaben trachten, die Paulus erwähnt hat, die wir vielleicht noch nicht so gesehen haben. Und vielleicht wird es mal Gottesdienste auch hier geben, wo Einzelne vorkommen, Worte der Erkenntnis sprechen. Sie sagen, ich habe ein Wort von Gott bekommen und möchte diese Erkenntnis aussprechen. Worte der Weisheit, den Glauben hier zu proklamieren, auszusprechen. Na, das ist, ich glaube, Gott möchte das wirklich hier reinbringen auch und euch wirklich diese Gaben persönlich zuteilen. Und deswegen komme ich jetzt zu meinem letzten Punkt, und das ist das Ziel der Gnadengaben, um das nochmal jetzt zusammenzufassen. Wie ich schon gesagt habe, die Gaben dienen nicht dazu, sich selbst zu erbauen. Die Gaben dienen nicht dazu, dass du dich selbst im Glauben erbaust und sagst, wow, ich habe so einen starken Glauben, ich habe so viel Erkenntnis und Weisheit. Nein, dann bist du auf dem falschen Weg. Die Gaben dienen dazu, deinen Nächsten und die Gemeinde zu erbauen. Und Paulus sagt, trachtet eifrig nach den Gaben. Wir sollen eifrig danach trachten, aufwachen, wirklich aufwachen, damit wir diese Gemeinde auferwecken und erbauen können. Des Weiteren erwähnt Paulus, dass wir uns nicht nur darauf konzentrieren sollen, worin wir gut sind, sondern wo Gott uns haben will. Also konzentriere dich nicht nur auf eine Gabe, wo du denkst, boah, da bin ich sehr gut, das passt am besten, sondern konzentriere dich lieber darauf, wo dich Gott haben will und wo dich Gott ausbilden will. Vielleicht gibt es eine Gabe, die dir Gott geben will, aber du brauchst noch eine gewisse Ausbildung dafür. Er muss dich da noch wachsen lassen, dich da noch führen durch diesen Weg. Und da hat man oft vielleicht keine Lust drauf, weil man sich vielleicht auf die Gabe ausruhen will, wo man gut ist. Aber das ist nicht der Sinn und Zweck. Der Heilige Geist sagt, ich teile aus, wie ich will, nicht wie du willst. Und deswegen müssen wir unsere Herzen öffnen, Gott fragen, welche Gabe willst du mir wirklich geben? Vielleicht auch eine Gabe, wo ich mich nicht sehe, aber vielleicht willst du mir da Segen reinbringen. Die Gnadengaben sollen die Einheit in der Gemeinde formen und Erweckung in die Gemeinde bringen, wie ich schon gesagt habe. Wir sollen eine Einheit werden, deswegen auch der Vers in Römer 12, Vers 3 bis 4. Wir sind ein Leib in Christus. Wir sind alle eins, jeder Einzelne. Wir sind alle ein Glied von Jesus, von diesem Leib. Und jeder Einzelne hat hier eine unterschiedliche Aufgabe und will dieser Gemeinde dienen und den Segen in diese Gemeinde bringen. Ihr seid alle ein Glied. Das muss euch wirklich bewusst sein. Ein Glied von dem Leib Christus. Und was auch sehr interessant ist, und da möchte ich auch den Vers in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 24 lesen. Da steht geschrieben, Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Das heißt, Gott sagt in diesem Wort, er hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren geringeren Glied, umso größere Ehre geben will. Das geringere Glied sind die Menschen, die sich noch nicht so stark im Glauben sehen. Die vielleicht in ihrem Herzen sagen, ich bin noch schwach. Ich habe Kämpfe, ich habe Probleme. Mein Glaube ist nicht stark. Und Gott sagt, diesem Glied will er umso größere Ehre geben und ihm Gaben zuteilen, die er vielleicht niemals gedacht hat, die er in seinem Leben bekommt. Also die Gnadengaben sollen auch den Schwächeren im Glauben dienen, um die Einheit im Leib zu formen. Weil wie hier geschrieben steht, damit die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen und es keinen Zwiespalt gibt. Es gibt nicht diese Spaltung, ich bin stärker als du, du bist schwächer als ich, ich bin schon viel reifer im Glauben, schon viel länger, das gibt es nicht. Gott will die Schwächeren ausbilden und will, dass die Schwächeren für die Gemeinde sorgen, damit es keinen Zwiespalt gibt und die Einheit immer stärker geformt wird. Aber das Wichtigste nach all dieser Predigt, von all dem, was ich erzählt habe, das Wichtigste ist die Liebe. Amen. Weil Paulus sagt in Kapitel 13 direkt, dass die Liebe am Ende zählt. Es bringt nichts, Weisheit zu sprechen. Es bringt auch nichts, Erkenntnis in die Gemeinde reinzusprechen, wenn ich keine Liebe für die Gemeinde habe und für meinen Nächsten. Wenn ich es nur für mich tue, um zu zeigen, ich kann so gut sprechen, ich kann so viel Weisheit aussprechen, um sich dann selbst zu erheben. Wer sich erhebt, wird erniedrigt, sagt Jesus. Doch wer sich erniedrigt, wird erhöht. Wenn du dich erniedrigst für die Gemeinde und mit Liebe wirklich diese Gemeinde begegnest, dann wird Gott so viel aus deinen Gaben rausholen, so viel Segen da reinbringen. Und deswegen sagt Paulus, und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Du bist also nichts, wenn du keine Liebe hast und diese Gabe nicht mit Liebe ausführst. Deswegen hab die Liebe des Christus in dir. Sieh dich vielleicht geringer, erniedrige dich vor dem Herrn. Sieh dich nicht als etwas Hohes, erniedrige dich vor dem Herrn und er wird dich erhöhen. Er wird dir wirklich in so einem hohen Platz stellen und dich so stark ausbilden. Und das glaube ich wirklich. Das glaube ich, dass dieses Wort heute zu euch kommen sollte, eure Herzen berühren sollte und ihr wirklich betet und sagt, Herr, zeige mir meine Gaben. Denn du bist nicht dazu berufen, nur ein Besucher zu sein, du bist dazu berufen, ein Täter zu sein. Das glaube ich wirklich. Dazu bist du berufen. Und in dir steckt etwas, in dir steckt Potenzial. In dir steckt Potenzial, was Gott in dein Herz gelegt hat. Und deswegen sagte Jesus, es gibt weniger Arbeiter. Wir brauchen mehr Arbeiter. Mehr Arbeiter, die dieser Gemeinde dienen und Zirndorf dienen. Deswegen lass das Wort in dein Herz kommen, denn Gott möchte dir begegnen und Gott will, dass du für ihn arbeitest, für den Höchsten arbeitest. Wir arbeiten für Chefs, die uns nicht mal wertschätzen. Aber der, der uns liebt und uns erlöst hat, er will, dass wir für ihn arbeiten. Und er verlangt nicht mal viel von uns. Er verlangt nicht mal viel von uns. Weil er hat uns erlöst. Er hat uns befreit aus der Gefangenschaft, wo wir waren, aus der Finsternis. Hat er uns in sein Licht gebracht. Welcher Gott tut sowas, der seinen Sohn sendet, damit wir Erlösung finden? Und alle anderen Religionen suchen ihre Erlösung in Werke. Aber unser Gott sagt, ihr könnt nicht durch eure Werke gerechtfertigt werden, sondern nur durch den Glauben an mich. Und so lasst uns wirklich dieses Herz haben, das wertzuschätzen, zu sagen, danke Herr, und deswegen will ich auch für dich arbeiten, weil es so wenige Arbeiter gibt und wir mehr brauchen. Amen.